Also, die Frage ist, was prägt uns überhaupt? Und außer meiner Familie, die ich kurz vorgestellt habe, aber ich kriege immer, also ich habe, mein Mann ist sehr introvertiert und mein Sohn auch. Ich kriege immer so, reden die ganze Zeit nur über uns, deswegen, nee, irgendwie stimmt jetzt was, nee. Okay, machen wir damit weiter. Nee, ich erzähle es trotzdem mal. Also ich habe mir mal noch eine Familie ausgedacht. Eine Familie, die ich so mal fiktiv entworfen habe. Da gibt es ein Ehepaar, jung verheiratet. Er, Einzelkind seiner Eltern und seine Eltern sind geschieden. Und sie ist die vierte von vier Geschwistern, also die jüngste. Und sie hat drei große Brüder. Kann man mal so sich auf die Zunge zergehen lassen. Vielleicht geht es jemandem so, das weiß ich nicht. Ich kenne euch zu wenig. Betroffen? Ah, okay. Na, mal sehen. genau. Und die Frage ist ja, für jeden von uns, aber speziell für dieses Ehepaar, hat denn die jeweilige Position, die sie in ihrer Herkunftsfamilie hatten, also Einzelkind und Jüngste mit drei großen Brüdern, hat es Auswirkungen auf die Ehe? Gibt es da irgendwas, was sagen kann, naja, das ist ja vielleicht gut, dass sie so sind, oder vielleicht gibt es auch Schwierigkeiten? Naja, behalten wir mal im Kopf diese Fragen. Nach einigen, vielleicht, ich hoffe, liebevoll geführten Diskussionen einigt sich dann das Ehepaar, wir wollen zwei Kinder. Und siehe da, wie geplant, kommt das Kind Nummer eins, schön, wenn es so klappt, und es ist ein Junge. Und nach 2 Jahren kommt ein Mädchen und die Frage, hat diese Geschwisterkonstellation, Junge, Mädchen, 2 Jahresabstand, wie auch immer, hat es Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder? Und dann, nicht ganz geplant, meldet sich Nummer 3 an. Egal ob Junge oder Mädchen, könnte das dann Auswirkungen auf die Nummer 1 und Nummer 2, wie sie bisher waren, also 1, 2, jetzt gibt es auf einmal ein Mittelkind dazu. Hat es Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder? Hat es Auswirkungen auf das Rollenverständnis der Kinder? Das wollen wir besprechen. Und die Frage ist aber, jetzt kommt's, was prägt uns denn wirklich? Und ganz kurz will ich mit euch da mal reingehen. In der Geschichte ist jetzt auch wieder alles vertreten. Einzelkind, Jüngstes von mehreren, Älteste, Mittelkind. Gibt es jeweilige Besonderheiten in diesen Positionen, sozusagen Gesetzmäßigkeiten? Und vorsichtig, manche sagen auch Schubladen. Das ist ja so. Ne? Und für die, die sich jetzt schwer auf sowas einlassen können und sagen, das ist ja alles Schubladendenken, die lade ich einfach ein, hört es euch an oder geht Lego spielen oder was. Man kann es auch hinterher wieder vergessen, aber vielleicht gibt es ja doch was, wo man sagt, das kann ich mir dann doch merken. Ich habe einen Lebensbaum mitgebracht. Jetzt kommen wir dazu. Und die Frage ist, was sind die Wurzeln eines Lebensbaums? Wie wird der Baum zu dem, was er ist? Wie werden wir zu dem, wie wir sind? Für mich gibt es verschiedene Punkte. Es gibt die Vererbung. Die Vererbung, dazu gehört, hab's lange noch mal gemacht, Vorträge, ihr merkt das, ne? Ich habe Handouts mit, wer das will, und genau, sagt, ich will mir da was mitnehmen, könnt ihr gerne machen. Es gibt ein bisschen einen Makel, weil ich gemerkt habe, so ganz mit den Folien klappt das dann nicht, wenn man die überträgt, aber könnt ihr ja noch dazu schreiben, was ihr nicht erkennen könnt. Die Vererbung ist ein Punkt, wo wir unsere Prägung herhaben. Und ich meine jetzt vor allem erstmal so die Frage, wie groß wird man, wie ist der Körperbau. Dazu gehört eben auch Geschlecht, dazu gehören bestimmte Krankheitspositionen. Und nochmal, ich gehe immer noch davon aus, dass das festgelegt ist. Ich habe gelernt, in den letzten paar Jahren hat man dann vom biologischen Geschlecht gesprochen. Inzwischen wird das wieder abgelöst und es heißt, bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht, das bringt jemand mit, so wird man geboren. Und das ist die Theorie, hat Auswirkungen auf unsere Persönlichkeit. Heute ist manches korrigierbar, bis zur Frage Geschlecht, veränderbar. Aber es ist bei der Geburt da. Es ist angelegt, wie groß werden wir, keine Ahnung, all das. Und das hat Einfluss auf die Persönlichkeit. Jetzt kann man sich fragen, wieso hat zum Beispiel die Körpergröße Einfluss auf die Persönlichkeit? Ich lehre am Institut für Seelsorge und Beratung und die Gruppen arbeiten immer mit. Und deswegen stehe ich jetzt hier und spontan, was denkt ihr, warum hat die Körpergröße oder wirkt sich auf die Persönlichkeit aus? Ja, es hat was mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Ich mache jetzt mal so ein ausgelutschtes Beispiel. Und ich habe jetzt niemanden im Blick von euch, weil ich euch ja zum Glück sowieso nicht kenne. Ne? Es gibt in Deutschland ein Bild von Männern. Man ist groß, stattlich, sportlich, keine Ahnung. Und kleingewachsene Männer, das ist übrigens sogar, ist erforscht und nachgewiesen, Selbstwertgefühl ist oft geringer. Und die brauchen, also müssen mal, wenn ihr mal wieder zum Arzt geht und einen kleinen Arzt vor euch habt, also nochmal so, die haben normalerweise große Schreibtischstühle, weil die ja auf diese Ebene kommen müssen. Das macht was, ne? Das macht was mit einem, genau. Also all das wirkt auf unsere Persönlichkeit ein. Körperbau. Sichtbare Schönheit oder unscheinbar entwickelt Selbstbewusstsein, haben wir schon gesagt. Wer dem gängigen Schönheitsideal nicht genügt, sucht sich häufig Geheimwaffen oder irgendwas anderes, mit dem er das kompensiert, hat Einwirkungen auf unsere Persönlichkeit. Meine eigene Familie, unsere Große, ist und bleibt einer, der sehr sensibel ist. Inzwischen kommt er damit gut klar. Könnte ich Stunden erzählen über diese Sensibilität bei Jungs, wo die doch alle so draufgängerisch sind, im Vorschulalter und im Grundschulalter. Und die müssen Filme angucken, wo es hoch hergeht. Das müssen die nämlich. Totaler Quatsch. Hat aber was mit Persönlichkeit letztlich zu tun, ne? Wie die sich entwickeln. Und ich habe eine Tochter, angeborene Sprechstörung, hat die. Hat Einwirkung, also ich bin immer bei Vererbung, ne? Deswegen sage ich das alles. Ich bin bei Vererbung. Hat Auswirkungen auf ihre Persönlichkeit, weil sie hat ein angeborenes Handicap. Krankheit, Behinderung, die Frage ist, wie geht die Familie drauf ein, das ist dann der nächste Punkt, und kommt das Kind, Jugendliche im Laufe des Lebens dorthin, das anzunehmen und zu akzeptieren und kann es damit umgehen, hat Einfluss auf die Persönlichkeit. Wir haben jetzt im Januar ein Hauskreiswochenende gehabt und hatten einen Vortrag auf online von, ich glaube, er hieß Matthias Berg, das ist ein kontergan geschädigter Mann, also noch ein bisschen älter als ich, ganz kurze Arme. Und jetzt kommt's, der ist Paralympiasieger gewesen, Preisträger in Jugend, musiziert auf dem Waldhorn, hat Jura studiert und ist Berater vom Ministerpräsidenten in Thüringen gewesen. Natürlich ist die Familie auch gut damit umgegangen, ne? Und seine, da kommen wir auch noch dazu, Schlussfolgerung war, das ist nicht schlimm, dass ich das hab, ich mach trotzdem los, ne? Aber all das hat Einfluss auf die Persönlichkeit, die Vererbung, all das, was uns mitgegeben ist, an guten, wichtigen, aber auch an Handicaps. Und der zweite Punkt ist natürlich, der klang schon mit an, der Umgang oder die Prägung in der Herkunftsfamilie, beziehungsweise die Familie, wo das Kind aufwächst. Für das Verstehen eines Menschen oder der Persönlichkeit eines Menschen ist es wichtig oder hilfreich, die Herkunft zu kennen. Das sind die Wurzeln. Und die Familie prägt dann wesentlich. Und das gilt auch für Kinderheimerfahrungen zum Beispiel. Und das Kind, das wissen wir, ich wiederhole es bloß nochmal, um zu sagen, dann auf den Punkt zu kommen, was hat das mit der Familienkonstellation zu tun? Die Kinder sind keinen prägenderen Einfluss ausgesetzt als denen in der Familie. Und dort entwickelt es auch Verhaltensmuster und somit einen Lebensstil. Das ist erstmal total unbewusst, aber das geschieht. Hierein gehört natürlich auch der Punkt, den wir heute besonders angucken, die Geschwisterkonstellation. Und verbunden damit ist die Frage, welche Rolle dieses Kind annimmt in der Familiendynamik. Und auch das passiert wieder unbewusst. Das heißt, die Familienkonstellation, die Geschwisterkonstellation gehören zum Baumaterial. Das Kind hat diese Stellung, bekommt diese Stellung und verarbeitet es kreativ und entwickelt daraus Verhaltensmuster und einen Lebensstil. Und jetzt wissen wir aber, die Beziehungen in der Familie sind nicht irgendwie starr, sondern es verändert sich immer wieder was. Hört es und seht das ja bei euch häufig noch durch oder immer mal wieder vielleicht durch ein neugeborenes Kind, wird die Familienkonstellation verändert. Das Ding ist, dass das ja ein Faktor ist, die Geburt von neuen Geschwisterkindern. Es gibt aber noch viele andere Faktoren, wo wir merken, Familiensystem ist dynamisch und nicht starr. Kommen wir am Ende dann auch noch mal hin. Nur mal zur Einführung, was prägt uns? Und wir sind an dieser Stelle bei dem Thema heute und doch ist die Familien- und Geschwisterkonstellation nur ein einzigster Faktor, ein wesentlicher Faktor, gehört zu den Wurzeln, was uns prägt und was unsere Persönlichkeit bestimmt. Und heute Nachmittag, dieser Stunde, ist es ein Schwerpunkt. Und vielleicht erscheint es deswegen dann, als wäre es der wesentlichste und wichtigste Punkt, weil wir jetzt einfach drüber reden. Aber ich will euch einfach ins Gedächtnis rufen, dass es nur ein Faktor ist. Ein wichtiger, aber es ist ein Faktor, der unsere Persönlichkeit bestimmt. Der dritte Faktor ist dann noch die Umwelt. Also all das, was uns außerhalb der Familie begegnet. Dazu gehören Schule, Kindergarten, kulturelle Einflüsse gehören auch dazu. Wir leben in Deutschland, in der deutschen Sozialisation. Das entwickelt Persönlichkeit, dazu gehören Glaube, Mädchen. Da steht bei mir, bei den Mädchen noch geheime Miterzieher. Ich finde sie gar nicht mehr so geheim, die Miterzieher. All das gehört dazu und entwickelt Persönlichkeit von uns. Das Ding ist, Vererbung, Familie, soziale Umwelt können wir nicht verändern. Kann von euren Kindern niemand verändern und auch ihr könnt es nachträglich nicht verändern. Das nennt man Beschränkungen, Restriktionen, die man letztlich akzeptieren muss. Und damit könnte man denken, dass man dem ausgeliefert ist. Also so, wie wir geworden sind, das ist ja so geworden, weil wir es ja gar nicht ändern könnten. Zum Glück ist es nicht so, weil es kommt noch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor dazu, den wir alle haben und den unsere Kinder zum Glück auch mitbekommen. Das ist die eigene schöpferische Aktivität. Also das, was wir zwar manchmal oder oft unbewusst tun, aber was wir tun, das sind unsere eigenen Anteile. Das heißt, wenn wir jetzt drüber reden, was unseren Kindern oder euren Kindern oder euch als Erwachsene mit dieser Kindheit helfen kann, in der Familienkonstellation zurechtzufinden, wenn wir das Augenmerk drauf legen, welche Besonderheiten eine besondere Geschwisterkonstellation hat, dann ist es ganz wichtig, nicht zu vergessen, jedes Kind ist individuell und besonders und vermutlich, zumindest erlebe ich das immer wieder, trifft auch manches zu, was ich dann so vortrage, diese Geschwisterkonstellation hat diese Besonderheit und so weiter. Und trotzdem ist es wieder ganz besonders, weil jedes Kind macht Erfahrungen und lernt aus diesen Erfahrungen und diese Erfahrungen werden bewertet. Und das macht das Kind ganz individuell. Das hat nichts oder es hat auch was damit zu tun, welche Geschwisterfolge ist und trotzdem ist die Bewertung individuell. Und es gibt positive und negative Bewertungen, das ist möglich. Zum Beispiel kann, ich musste vorhin, als ich es nochmal durchgelesen habe, so dran denken an unseren sehr sensiblen Sohn, als der diese Preisklasse war und im Garten sitzt auf dem Dreirad und eine Hummel auf ihn zufliegt. Das war für ihn eine Gefahr, ne? Also ich weiß nicht, wie das bei euren Kindern ist. Für ihn war das ganz kritisch, Nee, weil es die Hummel ist und weil das Wissen schon da ist, dass die vielleicht was tun kann. Ich glaube, Hummeln tun gar nichts, egal. Aber die brummt so furchtbar laut und dieses laute Geräusch. So. Und die Bewertung trifft ja das Kind aus irgendwelchen Gründen heraus. Und jetzt kann die Mutter noch einwirken. Ich weiß nicht, ob ich immer pädagogisch wertvoll eingewirkt habe, aber zu sagen, guck, wir gucken uns die Hummel an und die fliegt doch wieder weg und so weiter und so weiter. Da kann das Kind nichts dran ändern. Aber in sich wird es jetzt eine Bewertung treffen, ist das in Zukunft gefährlich oder nicht. Das heißt, wir können als Eltern was dazu tun, wie das bewertet, aber es ist die Sache des Kindes und noch sehr unbewusst, aber es ist die Sache des Kindes. Und wie man sich dann verhält, welche Schlussfolgerung ein Kind zieht, welche Entscheidung es trifft, das gehört mit dazu, wie sich die Persönlichkeit entwickelt und entfaltet. Das heißt, unsere Persönlichkeit ist aus diesen Faktoren, Vererbung, Familie, Umwelt plus die schöpferische Aktivität, wo man auch Dinge verändern kann. Und das macht unsere Persönlichkeit aus. Das heißt, es gibt noch zwei schlaue Sätze. Rudolf Dreikuss, das ist ein Vertreter der Individualpsychologie, der sagt, es ist nicht wichtig, was der Mensch mit auf die Welt bringt, sondern was er damit anfängt. Das heißt, es ist schön, dass euch das interessiert, das Thema heute, Familienkonstellation, und das ist auch wichtig, aber am Ende ist die Frage, was macht der Mensch da draus? Ne? Und der andere schlaue Satz ist dazu, es ist nicht die Tatsachen bestimmen unser Leben, sondern wie wir sie deuten. Und unter diesen Gesichtspunkten ist es natürlich gar nicht so leicht, das Thema zu halten, weil ja die Geschwisterkonstellation eben längst nicht alles ist, was uns prägt. Ich finde immer am wichtigsten ist die eigene Verantwortung, wie wir damit umgehen, was uns mitgegeben ist. Und warum trotzdem dieses Thema? Weil es für mich oder ich finde, es ist auch wichtig zu erkennen, was uns mitgegeben ist. Es ist nicht so, dass man sagt, na, es ist ja egal, sondern es ist wichtig, was ich draus mache. Aber hinzugucken, was uns mitgegeben ist, diesen Faktor mal gut zu beleuchten und dann damit umzugehen und die richtigen oder hilfreichen, wir sagen eigentlich nie falsch oder richtig, sondern hilfreiche Schlussfolgerungen zu ziehen und damit Verantwortung zu übernehmen für unser Leben. Deswegen dieses Thema und damit ist die Einführung beendet. Jetzt kommen wir zum Thema. Jetzt kommen wir zurück zu dieser Familie, die ich euch sozusagen vorgestellt habe. Und um das zu erkennen, gehe ich immer ganz kurz in die Genogrammarbeit rein. Da gibt es so Symbole, wie man eine Familie darstellt. Und das möchte ich ganz kurz mit euch tun, weil man dann dort gut weiterarbeiten kann zu den Geschwisterkonstellationen. Also, wir haben hier unsere junge Familie, unser junges Ehepaar. Und die haben geheiratet. Ich habe wirklich fiktive Daten genommen. Ich hoffe, das stimmt jetzt nicht mehr mit der Schwester überein. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Also, die sind verheiratet, stellt man so dar. Das männlich wird immer mit dem Viereck dargestellt. Weiblich mit einem Kreis. Das Geburtsdatum kann man reinschreiben und die sind verheiratet seit. Und jetzt bekommen die Kinder. Ach nee, die haben noch Eltern. Genau, die haben ja auch noch Eltern. Die stammen ja von jemand ab, haben wir ja gesagt. Er ist Einzelkind, haben wir gesagt, von Eltern, die verheiratet waren, aber sich haben scheiden lassen. Das macht man dann so mit, also dieses verheiratet machen wir mit diesen Unendlichzeichen. Und geschieden streicht man das so durch. Und dort sieht man jetzt, er ist Einzelkind, hat also keine Geschwister. Und bei ihr, sie hat auch Eltern. Und wir haben gesagt, sie hat drei große Brüder. Das heißt, sie ist die Letzte in der Reihe und hat davor drei große Brüder. So sieht man das gut, aus welchen Konstellationen sie kommen. Sie heiraten und jetzt kriegen sie Kind. Das erste, haben wir gesagt, ist ein Junge. Mit einem Geburtsdatum, das hab's dann, war mir zu schwierig, das auszurechnen, genau. Kommt ein Mädchen noch dazu und dann haben wir gesagt, kommt noch ein Junge dazu. So, ich finde es immer ganz gut, wenn ich auch mit Leuten oder also in der Beratung drüber spreche, wie ist die Familie, das mal so deutlich zu machen. Das ist der Punkt, wo wir jetzt am Institut gerade auch aufrüsten sozusagen, weil ich natürlich, ich habe persönlich eine Meinung dazu, aber zu uns kommen Menschen und unser Auftrag ist, Menschen liebevoll zu begegnen und sie anzunehmen, wie sie sind. Und da beschäftigen wir uns gerade mit den Symbolen, die interessanterweise erst in den letzten 3 Jahren dazugekommen sind. Aber ich lasse es hier mal bei diesen Symbolen. Genau. Ich habe auf diesen Zetteln ein bisschen Platz gelassen. Wen das interessiert, der kann sich dort mal sozusagen sich selber sein Genogramm erstellen. Aber ich nehme an, ihr wisst alle, in welcher Geschwisterkonstellation ihr steht, beziehungsweise eure Kinder sind. Das würde ich jetzt mal beiseite lassen, wenn, genau, sein eigenes Genogramm zu erstellen. Und jetzt sieht man, okay, so sieht das also aus. Geschwisterkonstellation, und jetzt gucken wir uns genauer an, was bedeutet denn das jetzt? Familien- und Geschwisterkonstellation als Schwerpunkt der Prägung, aber eben nicht als einzigste. Ich will mit euch verschiedene angucken. Und das sind natürlich, ist überhaupt nicht erschöpfend, weil es gibt so viele Konstellationen, aber es gibt so ein paar, die so, von denen man vieles ableiten kann. Und die würde ich gern mit euch kurz durchgehen. Wie in der Familie, das Einzelkind, Erstgeborene, Zweitgeborene, dann ein mittleres Kind. Und da sagen wir erstmal ganz klassisch von 3, aber es gibt in manchen Familien mehrere Mittelkinder, ne? Dann, und noch die spannende Sache, einziger Junge unter Mädchen oder einziges Mädchen unter Jungen. Auf eine Besonderheit möchte ich noch hinweisen, und zwar, wenn zwischen Geschwistern mehr als 5 Jahren Pause ist, beginnt die Geschwisterkonstellation von Neuem. Also das ist, manche sagen 7 Jahre, aber ich habe mich so mit meinen Kollegen auf die 5 Jahre geeinigt, weil dann ist die Lücke so groß, dass die häufig eben wenig miteinander haben und sich das Nächstgeborene nach über 5 Jahren eher als Erstgeborene wieder oder dann vielleicht auch als Einzelkind anfühlt. Also das haben wir auch im Bekanntenkreis, auch die Freundin von meiner Tochter, die, wie man so schön sagt, Nachzügler ist, ne? Und ich habe mich auch mit dem Vater unterhalten, die so sagt, die liebt ihre Geschwister, die weit älter sind, aber sie sagt, ich bin ja alleine, ne? Also die empfinden das dann auch so. Also das sind die quasi Einzelkinder. Genau. Jetzt gucke ich, ich habe noch einen schlauen Satz. Nochmal zu dem Schubladendenken. Für uns sind Menschen, also sagt der Alfred Adler, das ist der Begründer der Individualpsychologie, nur dass ihr das mal gehört habt. Für uns sind Menschen keine Typen, weil jede Person für sich einen individuellen Lebensstil hat. Wenn wir deshalb dennoch von Typen sprechen, so ist dies nur ein begrifflicher Kunstgriff, um Ähnlichkeiten der Individuen verständlicher zu machen. Das heißt, sind wir wieder bei den Schubladen und Typen. Es gibt häufig Ähnlichkeiten und darauf beziehe ich mich. Ein ganz oder der wichtigste Satz in der Ausbildung, die Leute, die das bei uns machen, therapeutische Seelsorge und Beratung, ist der wichtigste Satz, es kann auch alles ganz anders sein. Also es ist eine Hilfe zu wissen, es gibt vieles, was sich dann überdeckt oder was man immer wieder was begegnet bei den bestimmten Typen, aber es ist tatsächlich möglich, es kann auch alles ganz anders sein. Kommen wir zum Einzelkind. Gibt es denn Einzelkinder unter uns? Naja, ja. okay, ja. Dann kann das natürlich sein, es ist doch eher das Gefühl von Geschwistern oder von Einzelkindern. Ja, ne? Ja. Sieben Jahre, auch 7 Jahre Abstand. Okay. Naja. Jetzt gucken wir uns die mal an und ich versuche, oder ich mache das immer ziemlich gleich, die Struktur. Ich bin jemand Strukturiertes und habe dann so meine Struktur. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig. Und das betrifft jetzt immer, deswegen habe ich jetzt das Viereck und den Kreis übereinander gelegt. Es ist jetzt egal, ob Junge oder Mädchen. Das ist das Einzelkind. Ja. Und ich habe mich auch deshalb nochmal für die Symbolik entschieden, weil ich finde, wenn man sich das so anguckt, da sieht man schon, wie das Kind empfinden könnte. Ich bin der Mittelpunkt des Universums. Also, ja, könnte bei dem Kind so sein. Es kann aber auch sein, dass es der Zwerg unter Riesen ist, also dass es sich überfordert fühlt unter Umständen, weil es hat in der Familie, also in der Zeit, wo es in der Familie ist, und es ist ja am Anfang hoffentlich viel, hat es immer nur die Vorbilder Eltern, also nie Gleichaltrige. Und das kann passieren, dass dieses Kind sich wenig kindlich verhält oder in der Familie sich anpasst, also sich als junger Erwachsener eher sieht als ein Kind. Kann aber auch sehr überfordert damit sein. Das Kind wächst häufig mit Erwachsenenmaßstäben auf, hat eben nicht den natürlichen Ausgleich von Geschwistern, von anderen Zwergen, nur den Vergleich zu den Riesen. Häufig ist es so, dass das Kind viel Aufmerksamkeit von den Erwachsenen bekommt, also wo andere Kinder teilen müssen sozusagen die Aufmerksamkeit, bekommt dieses Kind diese Aufmerksamkeit. Und ich will das jetzt auch nochmal sagen, hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Ich möchte bitten, dass ihr das nicht werdet. Also ich sage das jetzt nicht, das ist ganz schlimm und oh weh oder das ist super gut, sondern es sind einfach Feststellungen. Das kann in diesem System so passieren. Und das ist, so sind wir Menschen, wir hören das und denken so, ne, hier, die vorne, die macht sich ja darüber lustig oder wertet das. Und das Schwierigste für uns Menschen ist, dass wir nicht verurteilen. Und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben als Institut. Urteilen ist nicht so unsere Stärke. Und wenn ich diese Sachen sage, ist es für mich kein Urteil und keine Wertung, sondern einfach eine Feststellung, es ist so. Oder es kann so sein. Genau. Ihr habt diese Folie eben mit abgedruckt und ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen was erkennen und hier erkennt man es jetzt gleich mal gar nicht mehr. Ich dachte, ich habe das weiß gemacht. Nee, habe ich nie weiß gemacht. Genau. Ja, dann sage ich es und ihr dürft das im Gedanken mitgehen, weil diese Eltern natürlich, wenn das die Vorbilder sind, wird dieses Einzelkind bestrebt sein, diese Leistungen zu schaffen, was die Eltern schaffen. Das heißt, es kann passieren, dieses Kind ist sehr leistungsorientiert, weil also ich habe in der Familie keinen Ausgleich, die anderen können das auch noch nicht, weil die genauso klein sind wie ich, sondern ich habe nur die Eltern, die schon alles können. Und da muss ich hin, weil das ist ja das, was mir in der Familie vorgelebt wird. Sie können sehr altklug oder kritisch wirken, weil sie eben sehr viel von den Eltern mitbekommen, wo andere, also durch diese Geschwisterkinder eben lernen, muss ich noch nicht bringen, bleibe ich Kind, ist ein Einzelkind häufig so bestrebt, eben diesen Perfektionismus, schnell die Schleue und alles weiterzugeben, was es von den Eltern weiß. Das heißt, man sagt, ein Einzelkind könnte die Perfektion perfektionieren, also hochperfektionistisch veranlagt, ständig bestrebt, noch besser zu sein und stets den Maßstab der Erwachsenen anzulegen. Das heißt, ich bin nie genug. Wenn jemand sagt, ich bin nie genug, ich schaffe das ja nicht, was die Eltern so vorleben, weil eigentlich bin ich ja noch kleiner, treten Minderwertigkeitsgefühle auf. Ja. Wir haben es im Bekanntenkreis gehabt. Meine zwar mit einem Handicap geborene Tochter ist aber eine sehr willensstarke Tochter. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, also sie hatte viele, viele, viele Trotzanfälle in ihrem Leben. Jetzt nicht mehr so, es kommt jetzt nicht mehr so, wenn 14-Jährige sich im Supermarkt vor der Kasse hinwerfen, das macht sie jetzt nicht mehr so. Aber hat es gemacht. Also ich war so eine, ich weiß nicht, ob jemand von euch so ein Kind hat, wo man dann durchgeschwitzt dasteht und sich nur noch schämt. Genau. Jedenfalls waren wir mit der Mutter ihrer damaligen Freundin unterwegs und meine Tochter kriegte aus irgendeinem Grund wieder einen Trotzanfall und schmiss sich dahin. Da war die ja, weiß ich nicht, 6 oder 7. Und die Mutter war A, geschieden, also alleinerziehend, und B, mit einer Tochter Einzelkind. Und meine Tochter kriegte wieder so einen Trotzanfall, weil, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber der Auftrag war, du musst jetzt mit deinem Bruder teilen. Hatte irgendwas, glaube ich, gewonnen oder was, weiß ich nicht. Du musst jetzt mit deinem Bruder das teilen. Das sind Geschwister, ne? Und dann sagt die Mutter zu mir, also das macht meine Tochter nie. Und da denke ich, nee, muss sie ja nicht. Die muss das ja nicht lernen, ne? Und auch wieder ohne Wertung, genau, es passiert. Und Einzelkinder können diese Aufmerksamkeit kriegen. Es ist ihrs, was sie bekommen zu Hause am Tisch. Es ist ihrs, da ist niemand noch das letzte Stück Fleisch weg. Es ist so. Mitunter bekommen diese Kinder eine Eigenschaft mit, nämlich, dass sie gut andere anstellen können, weil zu Hause tut das ja jeder. Es richtet sich unter Umständen nach ihm. Unter Umständen haben diese Kinder Schwierigkeiten, mit Gleichaltrigen umzugehen. Das hat ja keine zu Hause. Und das bleibt auch, oder das könnte bleiben, oft ein Leben lang. Kommt man mit Menschen besser zurecht, die viel älter oder viel jünger sind. Ich muss dazu sagen, es kann auch alles ganz anders sein, habe schon gesagt. Einzelkinder heute vielleicht ist oft das andere Extrem, dass es Wohlstandskinder sind, schnell noch nach der Karriere das Kind, weil es noch dazugehört. Und es wird aber von Anfang an weggegeben, fremdbetreut. Trifft meistens die Kreise nicht, wo ich unterwegs bin. Ich erwähne es aber mit, es gibt es natürlich. Und natürlich sind die dann nicht verwöhnt oder haben diese Eigenschaften, sondern ich würde mal annehmen, das sind eher die, die sich anpassen, weil die ja woanders hingegeben werden und dann da betreut werden und sich anpassen müssen. Das Spannende ist, dass man kann auf das Gottesbild Rückschlüsse ziehen. Und da ich ja jetzt in christlichen Kreisen unterwegs bin, erwähne ich das mit. Einzelkinder haben häufig das Gefühl, dass Gott jemand ist, der hohe Ansprüche hat, denen es zu genügen gibt. Und das wisst ihr vermutlich, dass unser Gottesbild abhängt oft vom Vaterbild, ich würde es mal verallgemeinern, vom Elternbild. Und die Eltern sind die, erinnere ich, die großen Erwachsenen, die schon alles können und dementsprechend auch das Kind behandeln. Und jetzt könnte Gott jemand sein, der ebenfalls diese hohen Ansprüche hat, denen es zu genügen gilt. Und diese Personen könnten dadurch eine große Angst in sich tragen, vielleicht unbewusst. Aber sie handeln nach dieser Angst. Also Angst ist in uns ein unheimlicher Antreiber. Und diese Angst könnte heißen, ich genüge aber diesen hohen Ansprüchen nicht. Ich werde das so nicht schaffen. Und das Ziel, was dadurch kommt, ich muss meine Einzigartigkeit, die ich in der Familie habe, als Einzelkind, behalten. Und darum kämpfe ich im Leben. Ich bin einzigartig in meiner Familie und das muss ich erhalten. Und alles, was ich tue, tue ich, um der Angst aus dem Weg zu gehen. Ich mache immer noch mehr, damit ich genüge. Und ich werde alles tun, um so einzigartig zu bleiben. Und wir alle haben innere Ziele. Uns ist das oft nie so bewusst. Andere sagen eben, das sind unsere inneren Antreiber. Und beim Einzelkind könnte das sein, ich möchte einzigartig sein. Was lernen wir daraus? Das ist die Frage, es tut mir leid, falsche Farbe gewählt in diesem Raum. Bedeutung für die Erziehung. Also was ist, wenn ich ein Einzelkind habe, warum auch immer, weil ich mich dafür entschieden habe oder weil das aufgrund meines Lebens so ist. Was kann man Einzelkindern hilfreich mitgeben? Ich denke, sie Kind sein zu lassen. Ein Freund von meinem Großen, mit der Familie, haben wir auch viel unternommen, als die Kinder kleiner waren, die sind jetzt weggezogen. Das war ein Einzelkind. Sie haben sehr, sehr, sehr um Kinder gebetet und dann haben sie wenigstens, sagen wir, Gott sei Dank, dieses eine bekommen. Und dort, also es ist schon für mich so ein Spiegelbild. Ihr könnt wirklich gerne sagen, nee, ich kenne eine Familie, ist ganz anders, ist in Ordnung, weil es kann auch ganz anders sein. Aber in dieser Familie war es tatsächlich so, es ist bis heute so, aber schon kleinerweise ein junger Erwachsener, schon immer. Und wir waren mit denen im Urlaub. Und dann wollten die Großen, also die Erwachsenen, außer die Anne, das bin ich, wollten eine Wanderung für sich machen. Und zum Glück wollte ich das nie. Ich bin jetzt nicht so der sportliche Typ, weil ich konnte dann die Kinder, also unsere zwei und den von der Familie sozusagen betreuen den Tag. Und dann habe ich gerne gemacht, weil ich wollte ja nicht mit wandern. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir jetzt an dem Tag? Also unsere Jungs, die sind in Abstand von 10 Tagen geboren. Die waren 6, genau. Und unsere Tochter 3 dementsprechend. Und was mache ich jetzt mit so dieser Preisklasse einen Tag lang oder Vormittag und Nachmittag? Na, ich gehe mit den Spielplatz. Der Junge war noch nie auf dem Spielplatz gewesen. Mit 6 Jahren. Es kam nicht vor. Es war ein junger Erwachsener. Und dann musste man erst mal zeigen, was kann man machen auf dem Spielplatz. Und es sind Freunde, die haben wir sehr, sehr gerne. Ne? Es ist keine Wertung, aber die haben ihn immer schon behandelt wie ein junger Erwachsener. Er ist auch ein Jahr eher in die Schule gekommen. War mit 16 jetzt in Amerika, keine Ahnung. Es ist in Ordnung, aber es ist diese Einzigartigkeit. Was kann man Kindern tun, sie Kind sein zu lassen? Dann muss ich... Die Eltern, finde ich, dürfen es hilfreich, sich ein bisschen auf die Ebene des Kindes begeben. Einladen zum Spielen und Toben. Beziehungsweise, das haben die ja gemacht, bewusst auch Zeit verbracht mit uns und mit anderen Kindern, einzuladen, andere Kinder mit reinzunehmen. Die Kinder dürfen lernen, einer unter vielen zu sein. Es ist klar, dass dieses Kind, das Mädchen, von dem ich erzählt habe, keine Trotzanfälle kriegt im Sinne von, ich muss teilen. Muss das ja nicht zu Hause. Und das heißt aber, um soziale Kompetenz zu lernen, braucht es erstmal die anderen, die Gleichaltrigen. Die darf man einladen. Damit Einzelkinder das auch lernen. Was andere, also es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn eure Kinder sich streiten, bei dem Alter sollte man noch eher hingehen, aber wenn ein bisschen größer in der Grundschule, die sich im Kinderzimmer streiten, ne? Dann dürfen die Eltern am Tisch sitzen bleiben und sagen, toll, die lernen gerade soziale Kompetenz. Das ist wichtig, das machen Geschwister untereinander. Einzelkinder können das erstmal nicht. Also man soll das Fenster zumachen. Wir haben ja unseren Großen mit 6 Jahren ins Kinderzimmer beim Essen gesperrt und da hat er geschrien, ich hab Hunger, ich krieg hier nichts zu essen. Und dann habe ich mit meinem gesagt, hast du das Fenster zugemacht? Nö. Ja, es ist dann peinlich, aber wir wohnen ein bisschen ab vom Schuss, also es ist nichts passiert. Genau. Was können erwachsene Einzelkinder vielleicht, oder was hat es für eine Bedeutung für erwachsene Einzelkinder? Wenn es so ist, wie ich angedeutet habe, vom Gottesbild her, Gott ist jemand, der hohe Ansprüche hat, den es zu genügen gilt, ist das Leben ja so. Ich bin immer unter Druck. Ich muss die Ansprüche der anderen oder mir selber, denen muss ich genügen. Und deswegen dürfen, kennt man das wenigstens, ja, dürfen Erwachsene, Einzelkinder lernen, sich ihre Ansprüche mal anzusehen und vielleicht dürfen die ein Stück hinuntergeschraubt werden. Sie dürfen lernen, Nein zu sagen. Das betrifft viele, aber häufig betrifft das Einzelkinder. Dürfen nett zu sich selbst sein. Auch erwachsene Einzelkinder dürfen das Spielen noch lernen. Es muss nicht alles Sinn und Leistung machen. Und ja, Kontakte zu pflegen, mit denen man gut kann. Und das könnte sein, dass es bis ins Erwachsenenalter nicht Gleichaltrige sind. Und man darf, also man muss auch nicht alles umstellen. Ne? Das heißt jetzt nicht, ja, jetzt muss ich das und so, sondern die Frage ist, kann ich das anerkennen und diese Beziehung eben leben und die Unvollkommenheit auch annehmen. Das dürfen Erwachsene Einzelkinder lernen. So, jetzt habe ich ganz lange mit den Einzelkindern zugebracht, obwohl wir ja nur quasi Einzelkinder haben. Aber ja, so sieht es, also genau, so, um diese Informationen mitzugeben. Jetzt kommen wir zu den Erstgeborenen. Gibt es denn Erstgeborene unter uns? Oh, das ist jetzt ganz spannend. Total spannend. Warum sind hier so viele Erstgeborene? Gut, passt auf. Praktische Beispiele für Erstgeborene. Von den ersten 23 Astronauten, die im Weltall waren, waren 21 Erstgeborene oder Einzelkinder. Dieser Kevin Liemann, den ich in den Quellen mit angegeben hat, schreibt in seinem Buch, kurzes Zitat, ich war einige Jahre im Studentenausschuss der Universität von Arizona. Einmal fragte ich einen der Architekturprofessoren, ob er jemals darüber nachgedacht habe, aus welcher Position innerhalb der Geschwisterkonstellation seine Kollegen wohl kommen mögen. Er starrte mich nur fassungslos an und meinte, Entschuldigung, ich bin wirklich sehr in Eile. Etwa 6 Monate später sprach er mich eines Tages auf den Campus an. Erinnern Sie sich noch an die merkwürdige Frage, die Sie mir gestellt haben? Ich habe eine Umfrage gemacht und dabei herausgefunden, dass beinahe jeder in unserer Fakultät ein Erstgeborener oder ein Einzelkind ist. Mein Mann ist seit gefühlt ewig selbstständig, also arbeitet selbstständig, aber vorher hat er in einer Firma gearbeitet und der Chef hat nur Erstgeborene angestellt. Warum? Man darf das ja heute nicht mehr laut sagen, weil das ist ja Gleichstellung und Gegengleichstellung und so. Aber der Chef hat was verstanden und es scheint sich in der Geschichte immer zu wiederholen. Was ist an Erstgeborenen besonders? Warum hier so viele Erstgeborene, die sich scheinbar reflektieren lassen, die Dinge aufnehmen wollen, die lernen wollen? Erstgeborene. Die Erstgeborenen haben also die Stellung, ich gehe noch von Mama und Papa aus, wie gesagt, und dann kommen noch Geschwister, wie viel auch immer. Die Erstgeborenen sind die Versuchskaninchen, an denen die Eltern die Kunst des Erziehens ausprobieren. Das heißt, also ich höre und ich merke und ich erlebe, dass ja hier sind viele oder die Eltern, ich habe das hier hinten auch schon bewundert gesehen, dass es ja viel Geschwister bei euch wahrscheinlich gibt und ihr schon längst aus diesen hohen Maßstäben hoffentlich raus seid, alles richtig zu machen. Der Kumpel, der Freund, von dem ich vorhin gesagt habe, wo die Freundin so ein Nachzüglerkind ist, der hat 5 Kinder. Also 4, die jetzt schon längst raus sind und halt die 14-Jährige noch. Und als wir unser erstes Kind gekriegt haben, hat er gesagt, naja, beim ersten Kind braucht man die Hilfe des Nachbarns, beim zweiten Kind braucht man es nicht mehr, beim dritten Kind sagt man, kann ich dir noch helfen? Also so, das heißt, nochmal die Erstgeborenen, die Eltern probieren die Kunst des Erziehens aus, haben hohe Maßstäbe, Werte und Erwartungen und je nach Konstellation, aus denen die Eltern kommen, ne, wird es ja noch mehr oder weniger verstärkt. Also wenn die Mutter vielleicht erstgeboren ist oder der Vater, könnte sein, er hat ja diesen hohen Anspruch und jetzt verstärkt sich das noch, dieses erste Kind richtig, ordentlich, alles richtig machen und so weiter. Und so wird es hineingeboren in diese Welt. Auch wenn man sagt, in Deutschland wird alles abgeschafft, trotzdem ist es auch so, dass es häufig die Traditionsträger sind, auf denen die Erwartungen liegen. Und das Spannende ist, die meisten Erstgeborenen übernehmen das. Also wir haben ja gesagt, es kann alles ganz anders sein. Es kann alles ganz anders sein. Aus irgendwelchen Gründen kann sich ein Kind dagegen entscheiden und sagen, das mache ich so nicht. Also ich bin nicht dieser, der diese Maßstäbe übernimmt. Aber häufig ist das so. Vielleicht auch manchmal aus Selbstschutz, weil sonst kriege ich ja Stress. Wenn ich das nicht mache, kriege ich Stress. Wie oft haben meine großen Geschwister, ich bin ja die Jüngste, aber meine großen Geschwister, wenn es Stress gab zu Hause, meine Mutter war sehr schnell, als mein Vater ist gestorben, da war ich 12 oder 13, sie war dann eben alleine und wir Geschwister haben uns, also ich sag mal so, relativ häufig gestritten. Och, also ich hatte eine neue Brille, kommt vom Optiker, die Brille hat es nur bis zum Gartentor geschafft, weil meine Schwester dann so, genau. Aber wie heißt der Satz der Eltern, meiner Mutter? Der heißt, du bist doch schon groß, also zu den großen Geschwistern, ich war ja nicht schuld, aber die großen Geschwister hören, du bist doch schon groß. Und Erstgeborene hören diesen Satz wahrscheinlich sehr häufig. Ich mache das jetzt ein bisschen witzig, ich habe den schon immer, habe ich gedacht, naja, ich habe ja auch meine Anteile, aber gut. Das heißt, es könnte sein, dass Erstgeborene, also es gelten erstmal noch straffere Regeln und sie werden vielleicht auch häufiger bestraft oder mit Konsequenzen belegt. Diese Freiheiten, die sie bekommen, müssen sie sich erarbeiten, während die Jüngeren das dann eher bekommen. Auch das, wenn größere Geschwister dann untereinander reden. Na, ich durfte das noch nie in dem Alter. Genau, die Erstgeborenen müssen sich das erarbeiten, sind deswegen häufig auch leistungsorientiert. Und sie sind eben die, deswegen, warum hat dieser Chef nur Erstgeborene angestellt? Die sind oft pflichtbewusst, verantwortungsbewusst, ernsthaft, arbeiten gut, gewissenhaft. Der Erstgeborene ist allerdings bestrebt, die Vorrangstellung unter den Geschwistern auch zu behaupten, ne? Also der oder die Große möchte das auch bleiben und kämpft mitunter darum. Und das, ich hoffe, ich vergesse das Beispiel nicht, kann man in der Erziehung auch ein Stück beachten, dass das Kind nicht so drum kämpfen muss, sondern dass es wirklich der Große ist, aber nicht mit diesem Satz, du bist schon groß, du musst besser wissen, sondern was kann man tun, um sozusagen diese Position ihm auch klar zu machen. Naja, es gibt Gefahren der Überforderung bei den Erstgeborenen durch die hohen Erwartungen der Eltern. Sie sind häufig auch Beschützer und Helfer im Familiensystem für die Kleineren, wollen vielleicht aber auch den Ton angeben. Naja, und es gibt die Entthronung. Habt ihr wahrscheinlich in euren Familien miterlebt. Ich bin da sehr blauäugig rangegangen. Und unsere Tochter hat, Entschuldigung, mit 3 Monaten durchgeschlafen. Sie war also wirklich pflegeleicht, unser zweites Kind. Und deswegen hatte ich am Anfang noch viel Zeit für unseren Großen. Hab gedacht, Entthronung gibt's nie. Aber als unsere Kleine dann in das mobile Alter kam und ich da immer hinterher robben musste, dann hat unsere Große komischerweise immer gesagt, wenn wir Besuch gekriegt haben, alle, ach, die ist ja süß und nein, ist die klein. Und unsere Große stand da, guckt mal, was ich kann, guckt mal, was ich kann. Ja, das ist dieses, diese Stellung behalten. Und es gab dann Punkte, wo mich das alle gemacht hat, dass ich ständig nach Aufmerksamkeit gesucht habe, aber es ist doch logisch. Ja. Die Entthronung. Irgendein schlauer Mensch, wahrscheinlich bei diesem Lehmann habe ich das gelesen, der hat geschrieben, Entthronung ist die schwerste Krise, die ein Erstgeborener durchzustehen hat. Also das wird quasi von einem Einzelkind zum Geschwisterkind. Und das muss man oder darf man sich mal vor Augen führen, was das für ein Einzelkind auch bedeutet. Diese Einzigartigkeit, diese Besonderheit wird jetzt geraubt und diese Aufmerksamkeit gilt jetzt nicht mehr nur dieser einen Person. Ja, und was passiert, das kann man eh nicht lesen. Das mache ich mal noch weg. Das kann jetzt nach zwei Richtungen gehen. Eine Richtung kann sein, dass das Kind ein Musterkind wird oder bleibt, um zu gefallen, zuverlässig, gewissenhaft, mithelfen, der Mama vielleicht helfen. Das wäre der Wunsch nach Anerkennung. Oder das Kind entwickelt sich als besonders willensstark und kämpferisch und verteidigt seinen Platz, erreicht auch viel, vielleicht ist es auch rebellisch, gelenkt von dem Wunsch, im Mittelpunkt zu stehen. Also es gibt so zwei Hauptrichtungen, in die das Kind gehen kann. Jetzt kommt das Gottesbild. Jetzt haben wir gesagt, die Eltern haben dort besonders also noch so Werte und Maßstäbe und Erwartungen, wie das zu sein hat. Und das Kind würde demzufolge erleben, ich will das erfüllen, ich will das gut machen. Auch diese Frage, du bist doch schon groß. Das heißt, die Eltern geben einen Auftrag. Ich habe es jetzt hier mit Arbeitgeber geschrieben. Gott könnte auch der sein, der die Aufgaben oder die Arbeit gibt und du musst die erfüllen. Du musst das tun, was ich sage. Könnte ein daraus gebildetes Gottesbild sein. Die Angst von Erstgeborenen ist oder könnte sein, dass ein anderer kommt und den Platz wegnimmt, haben wir jetzt gerade schon gesagt. Und das heißt, entweder das Ziel, ich will die Aufmerksamkeit zurückgewinnen, den Mittelpunkt stehen oder ja, Anerkennung von meinen Eltern. Das alles ist unbewusst, aber so können Einzelkinder mitunter leben oder in sich das tragen, diese Angst und das innere Ziel. Was bedeutet das für die Erziehung? Kann man wieder nicht lesen. Das bedeutet, ich darf mir als Eltern das mal vor Augen halten, was gerade passiert und vielleicht meine Ansprüche an das Kind herunterschrauben. Auch Erstgeborene müssen nicht immer groß sein. Und wenn ich das vor uns gesagt habe, nochmal, wenn sie groß sein sollen, dann gehören dazu nicht nur die Pflichten. Du bist verantwortlich, dass hier kein Streit entsteht oder wenn Streit entsteht, bist du der Große, sondern es gehören eben auch Rechte dazu. Und wir haben das dann irgendwann, ich weiß das Alter nicht mehr genau, ich habe heute nochmal nachgedacht, ich vermute so, als der Große 5 war und die Kleine 2, und er das auch immer so dargestellt hat, also hat es für uns gefühlt, ich wäre übersehen oder wie auch immer. Wenn wir sagen, es ist der Große und er müsste eben Bestimmtes schon wissen, dann müssen wir ihn auch so behandeln. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir ihn abends immer, also wir haben eine ganze Zeit lang die gleichzeitig ins Bett gebracht. Ne? Also da hatten wir ja unsere Ruhe und wir hatten eben relativ gute Schläfer. Aber dann haben wir gedacht, wenn es der Große ist, dann steht dem auch zu, dass er abends länger, es geht da um eine halbe Stunde oder so, aufbleiben darf. Das heißt, ihm wirklich bewusst zu sagen, unsere Raffaella, die geht ins Bett, der sagt mal gute Nacht. Und dann, weil du nämlich groß bist, darfst du auch noch eine halbe Stunde länger aufbleiben. Und das ist nämlich dann auch nochmal eine besondere Zeit, wo man ja, wenn man nur zwei Kinder hat, diese Zeit gut investieren kann. Und ich will damit sagen, dass wenn man schon sagt, du bist der Große, dann gehört auch sozusagen der Vorteil dazu, dann darf ich auch dem sagen, naja, weil du groß bist, dann können wir auch was Besonderes machen. Also Privilegien haben mit Verantwortlichkeiten zu tun. Genau. Also den Platz geben, das wisst ihr vermutlich alle, Zeit nehmen für den Ältesten oder die Älteste. Ja. Zeit mit Qualität habe ich jetzt auch schon angedeutet. Genau, und das Wissen, das ist nicht der verfügbare Babysitter ist, er ist nicht für die Kleingeschwister verantwortlich. Das haben wir relativ zeitig dann gesagt, weil wir eben auch so einen Sensiblen hatten. Ich weiß da noch eine Szene, als wir spazieren gegangen sind und er seine Schwester an der Hand hatte und gesagt hat, ich muss jetzt aufpassen, dass die nie auf die Straße rennt. Nee, das muss ein Kind, nee, das muss ich machen als Mutter. Also, dass man dort auch Dinge wieder von diesem Kind wegnimmt und ganz genau guckt, was hat es denn nur für Aufgaben. Was dürfen Erstgeborene noch im Erwachsenenalter lernen? Weil, hatte ich so gesagt, es könnte sein, dass es so einen Wunsch nach Anerkennung gibt und im Mittelpunkt zu stehen gibt, könnte es sein, dass ein Erstgeborener eben, ich sag's mal so, zu viel Verantwortung auf sich nimmt oder zu viele Aufgaben übernimmt oder zu viel macht, getrieben von diesem inneren Wunsch. Ich muss immer noch nach Anerkennung suchen, weil es gibt ja noch genug Leute, die dazukommen, die mir vielleicht Anerkennung wegnehmen. Das ist könnte das Lebensgefühl eines Erstgeborenen sein. Und wenn das so ist, darf das ein Erwachsener erkennen und sagen, ich muss nicht mehr diesem Ziel nachrennen, ich darf Zeit für mich einplanen, das wird nichts mir rauben von meinem Wert oder von meinem, wer ich bin, ich werde meinen Platz nicht verlieren, ich muss es auch nicht allen recht machen, ich muss den Werten und Erwartungen von anderen nicht immer gerecht werden, ich darf meine eigenen Grenzen finden, meinen Wert und meine Ansprüche. Auch hier ist natürlich, spielt der Perfektionismus eine große Rolle. Und der, ich sage immer, Mut zur Lücke. Also man muss nicht alles perfektionistisch machen, obwohl die das ja eben mitbekommen haben durch das Streben der Eltern. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie wir zeitlich liegen. Ja. Gut. Könnt ihr noch? Ja. Zweitgeborene. Zweitgeborenen ist ja unsere Familie nahezu klassisch und trotzdem haben wir, oder gerade deswegen, haben wir zwei so unterschiedliche Kinder, abgesehen davon, dass sie ja vom Geschlecht unterschiedlich sind. Das Spannende war, dass unser Großer von jetzt auf dann mit schon, Achtung, 10 Jahren, in die Pubertät kam, es hat uns niemand geglaubt, aber es war tatsächlich so. Der ist dann mit 11 in den Kindergarten gegangen und die Stimmbildnerin war ganz erschrocken, dass er schon Bass singt. Und über Nacht wurde er von diesem sehr sensiblen, leicht lenkbaren Kind zur Bestie. Nee, nicht zur Bestie, aber hat dort angefangen, sehr in Willen noch sehr stark auszudrücken und naja, hat so verschiedene Dinge gemacht und unsere Tochter hat dann immer gesagt, ich mache das mal anders, wenn ich in der Pubertät bin. Ha, ha, ha. Also sie hat es schon anders gemacht, aber naja. Bei uns in der Familie, wir sind ja 4 Leute, wenn wir in Urlaub fahren und ich mache schon mal ein Beispiel, wenn wir jetzt angenommen, wir gehen irgendwo hin zu 4 und kommen an die Kreuzung und ich frage, wo wollen wir hin, sagt der eine rechts, die zweite sagt aus Prinzip links, mein Mann sagt, mir ist es egal. Ja, die Mutter, die will es allen recht machen, das ist natürlich ein Problem. Aber Zweitgeborene sind häufig, kommen als Zweites, sind häufig oder wollen sich, deswegen habe ich das so gesagt, wollen sich vom Ersten unterscheiden, weil es gibt ja schon jemand, es gibt jemand Erstes, der ist so und so. Und gleich zu sein, das Komische, wir wollen ja uns, vergleichen uns oft und wollen so sein eigentlich wie der andere, aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen unseren eigenen Platz haben und Zweitgeborene wollen in der Regel so ganz anders sein. Sich vom ersten Erstgeborenen unbedingt unterscheiden, das schreibt er mit oder vielleicht könnt ihr es auf dem Skript erkennen. Wissenschaftlich gesehen sind Zweitgeborene, werden sich mit großer Wahrscheinlichkeit zum Gegenteil des Erstgeborenen entwickeln. Es kann auch alles ganz anders sein, aber es ist häufig so. Was heißt das, wenn die Ersten verantwortungsbewusst und perfektionistisch sind? Gibt es jemanden, der diesen Platz besetzt? Also muss der Zweitgeborene, naja, hoffentlich nicht ganz das Gegenteil sein. Aber sie können Anerkennung durch was anderes erreichen. Nicht durch den Perfektionismus, nicht durch durch das, was schon da ist, sondern sie erreichen das vielleicht durch Nettigkeit, durch Charme, durch Witz, durch irgendwas anderes. Wollen sie das erreichen, was der andere ja bekommt. Allerdings sind die Zweitgeborenen, sagt man so, gibt es den Begriff sowohl als auch Kinder. Die Entwicklung ist oft abhängig von der Entwicklung des ersten Kindes, welche Rolle das Kind einnimmt. Und jetzt habe ich gesagt, oft ist es das Gegenteil. Und manchmal wollen sie aber auch diesem Vorbild hinterher. Also und dadurch kommen sie echt unter Druck. Sie können auch ihre eigene Persönlichkeit dann richtig entfalten, weil sie wollen dann doch so sein wie der andere. Genau. Allerdings gibt es da auch so ein Bestreben von den Zweitgeborenen, dass sie den ersten nie, also dass sie nie genauso sein wollen, aber dass sie den überrunden wollen. Also sie müssen immer noch eins draufsetzen. Also sie müssen besser sein oder schneller. Sie erleben ja, unsere Tochter hätte liebend gern noch ein drittes Geschwisterchen gehabt, hätte zwar ein Problem gekriegt, weil sie ist nämlich nicht nur die Jüngste bei uns, sondern sie ist die einzigste Cousine unter 6 Cousins und hat natürlich dort was Besonderes. Und wäre ihr vielleicht der Rang abgelaufen worden, hätte sie noch ein Geschwisterchen gehabt. Aber in der Familie ist sie immer die Kleine. Also hat dieses Gefühl, ich bin die Kleine. Und da können Kinder hinkommen, dass sie das kompensieren wollen durch irgendwas. Auch wieder durch irgendwas, was sie gut können oder gut machen. Oft sind es eben auch die Rebellen, hatte ich schon gesagt, weil sie sich für die andere Rolle entscheiden. Ja, alle in der Familie sind älter und größer. Vielleicht entscheidet sich, einen eigenen Weg zu gehen und dem nicht zu gehorchen, was alle anderen immer sagen. Entdeckung, ein bisschen gucken, wo ich ein bisschen kürzen kann. Genau. Ach ja, und natürlich ist ganz wichtig zu wissen, haben wir schon benannt, die Regeln und Vorschriften verlieren mit jedem neu hinzugekommenen Kind mehr an Gültigkeit. Also es ist nicht ein Gesetz, aber es ist ja doch häufig so, dass man das als Eltern so lebt. Und da lebt das natürlich schon mal etwas freier. Vom Gottesbild her haben wir gesagt, wenn der das Erstgeborene, und es sind jetzt alles Hypothesen, es kann auch alles ganz anders sein, aber wenn vom Verständnis her das Erstgeborene, der alles tut, um Anerkennung zu bekommen und um, also handelt so, auch Gott so zu gefallen, es ist der Arbeitgeber, haben wir gesagt, der die Aufträge gibt, und das Zweite sich für Nettigkeit und Charme eher entscheidet, dann wird Gott nicht der sein, der Druck ausübt, sondern eher der Freund und Begleiter, der mit ihm geht. Allerdings haben die zweiten Kinder auch eine Angst in sich, nämlich dieses erste Kind nie erreichen zu können, immer klein zu bleiben. Und das Ziel ist deswegen trotzdem auch gut zu sein, das älteste Kind einzuholen. Wie kann man denen in der Erziehung ein Stück begegnen? Dass man dem den Platz gibt. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon sehr mitgesagt. Das Zweitgeborene ist nicht die Kopie vom Ersten und muss das auch nicht sein. Anderes Instrument, andere Begabung, eine andere Nische für das Kind zu finden und auch sich Zeit dafür zu nehmen und die Andersartigkeit zuzulassen. Es wiederholt sich jetzt manches, wenn wir zu dem Nächsten kommen, nämlich zu dem mittleren Kind. Das hat nochmal eine Besonderheit, weil es ja jemand danach gibt. Und auch wie man als Erwachsene vielleicht da manches noch verarbeiten kann, kommt bei den Mittelkindern mit, die wir uns jetzt angucken. Das mittlere Kind, es gibt also immer jemand Großes und jemand Kleines. Und in manchen Familien gibt es mehrere Mittelkinder, muss man auch sagen. Dann kann man nochmal nachgucken, wie sind die Geschlechter aufgeteilt. Manchmal, wenn das zweite Kind sozusagen ein anderes Geschlecht als das erste hat und dann aber noch viele kommen, wäre das ein Mittelkind, könnte aber auch Charaktereigenschaften vom Erstgeborenen zu haben, weil es eben einen ersten Junge und das erste Mädchen gibt. Ne? Da gibt es dann so noch ein paar Mischungen. Aber Fakt ist, diese Kinder erleben, es gibt immer jemand, der größer ist, es gibt immer jemand, der kleiner ist. Ich bin nicht groß, ich bin nicht klein, ich bin irgendwo dazwischen. Leider, oder das passiert einfach so, ist es so, dass die dann die geringste Beachtung durch Eltern bekommen. Das Erstgeborene bekommt es aufgrund der Erstgeborenen, das Jüngste, weil es ja das Kleinste ist, am meisten Hilfe braucht. Und das Mittlere wächst eben so zwischendurch mit auf. Keinen besonderen Platz, zu spät geboren, um die Privilegien und die Aufmerksamkeit des Ersten zu genießen, zu früh geboren, um sich alles erlauben zu können, also die Jüngsten, die Nesthäkchen. Könnte sein, dass sich die Mittelkinder nie als was Besonderes erleben. Und das sind oft die, die als erstes und am liebsten nach außen hin die Freunde sich anschaffen. Also denen es hilft, dass sie mehr Freundschaften nach außen haben, auch um die Situation zu kompensieren. Und nochmals, ist keine Wertung, es passiert. Sie sind außerhalb der Familie anpassungsfähig und flexibel und übrigens auch in der Familie, weil die können sich reinversetzen, wie geht es dem Großen, wie geht es dem Kleinen, das übersieht man oft. Genau, weil dieser Platz nicht so ausgeprägt ist, hat es oft Probleme, seine eigene Identität auszubilden. Es könnte ein Sorgenkind sein, das die Aufmerksamkeit dann auch durch destruktives Verhalten sucht. Oder es erzählt wenig, weil die Aufmerksamkeit der Kinder liegt da sowieso woanders. Aber sie haben eben oft bilden sie gute Eigenschaften heraus im Sinne von, sie sind flexibel, anpassungsfähig, sind die Diplomaten, die können sich in alles reinversetzen, die haben kleine Geschwister, die haben große Geschwister und lernen da ganz viel. Übrigens, aber ihr seid schon alle verheiratet, ne? Weil es sind problemlose Ehepartner häufig. Yep. Also man sollte das, ja. Genau. Ja, weil sie gute Vermittler sind, diplomatisch. Genau. Ja, gegenüber Gott könnte es sein, ein bisschen hier hin, genau, dass sie misstrauisch sind, hat dieser Gott wirklich Interesse an mir? Also wenn sie das in der Familie so mitbekommen haben, ich bin so, es gibt immer jemand, der größer ist, kleiner, ich habe da wenig Platz, hat denn dieser Gott wirklich Interesse an mir? Die größte Angst ist, keinen Platz im Leben zu haben und nicht das Ziel ist dann, dorthin zu arbeiten, zu erreichen, dass ich nicht übersehen werde. Das könnte so ein innerer Antreiber, inneres Ziel sein. Ich will alles tun, um nicht übersehen zu werden und mich deswegen so zu verhalten. Und das kann destruktiv sein, es kann aber auch mit einer Begabung, die sich ausprägt, sein. Wie kann ich dem begegnen? In der Erziehung natürlich Zeit mit Qualität nur für dieses Kind anbieten. Das Gespräch suchen und anbieten. Mittelkinder reden häufig nicht so viel, weil sie unbewusst erleben, es ist immer jemand anders, der das Interesse auf sich zieht und verstecken dann ihre Gefühle. Könnte man diesem Kind das anbieten? Ich habe auch Zeit dafür. Und wer schon in diesem Stadium ist, vielleicht mit seinen eigenen Kindern oder wenn ihr sagt, habe ich gar nicht gefragt, gibt es Mittelkinder? Könnt ihr mal Fotoalben von früher angucken, wie oft ihr drauf wart auf den Fotos. Nur mal so Interesse halber. Und davon lernen, dass man sagt, ich will mein Mittelkind, wenn eins in der Familie ist, möchte ich das anders machen. Den extra Platz auch zu füllen, was dieses Kind hat. Ja. Vielleicht braucht dieses Mittelkind auch mal ein neues Kleidungsstück und nicht das getragene von Älteren. So als Tipp, dass es einfach seinen Wert auch erfährt. Ja. da gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Das wäre so nochmal das, dann zu gucken. Genau, es ist Seminar G2 am Institut. Es wäre nächsten Januar dann wieder. Im November fängt ein neuer Grundkurs an. Also man müsste erst G1 machen. Genau, nee, also man müsste dort, würde ich so ein Genogramm mal erstellen, ne? Und gucken, also welche Position hat das und wie sind die anderen Geschlechter? Das ist für mich dann nochmal ausschlaggebend, weil das wäre dann die Frage, eben ob das zweite das gleiche Geschlecht wie das erste hat. Dann ist dort schon immer so was Gleiches, wo man sehr drauf achten muss. Hat es aber schon ein anderes Geschlecht, könnte es auch fast wie ein Einzelkind sich verhalten. Dann kommen sind die nächsten mehr Mittelkind typisch als das zweite. Ist verständlich? Du guckst noch so, wie ich verstehe es noch nie ganz. Ah, genau. Also ich würde sagen, wahrscheinlich, es wäre nur meine Theorie und das wage ich mich jetzt weit, weil man muss dann persönlich reden, dass der zweite, also der Junge, ne, eher Einzelkind noch ist, weil er ja, das Mädel ist ja schon von Natur aus anders. Und dass dann eher das dritte mehr Mittelkind typisch wäre meine Theorie. Weil es gibt sowohl der Mittelkindplatz besetzt und das Geschlechterplatz ist besetzt. So. Aber es kann auch alles ganz anders sein. Es gibt so Lösungsmöglichkeiten, ne? Ja. Für Erwachsene, die Zweitgeborene oder Mittelkinder sind, ist wichtig zu lernen, andere sind interessiert an dir und das darf man auch lernen zu kommunizieren oder sich auch rauszuwagen und Dinge von sich zu sagen. Also wenn man gelernt hat, die anderen sind eh wichtiger, dass man dann sagt, aber ich bin auch wichtiger und das bringe ich jetzt auch mal zum Ausdruck. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erzähle auch mal was von mir. Genau, Mittelkinder haben häufig sehr viel gemanagt, waren unabhängig, weil sie eben so, es gibt kleine, wohin geguckt wird, es gibt große und in der Mitte, das macht man vieles selbst und erwachsene Mittelkinder dürfen lernen, Hilfe anzunehmen. Man ist nicht schwach, wenn man Hilfe annimmt. Die dürfen lernen, ja, es gibt die größeren, die schöneren, die erfahreneren und vielleicht die kleinen. Aber mein Platz ist auch wichtig und ich nehme den so an. Und wie gesagt, ich sage aber, das sind die Diplomaten, die können alles. Finde ich ganz tolle Menschen. Genau. Ja. Und das dürfen die auch einsetzen, zu sagen, ich will da meine Stärke auch wirklich, die ich aufgrund meiner Position gelernt, mitgekriegt habe, will ich auch einsetzen. Und die Jüngsten noch, so ein bisschen durchrasen jetzt. Die Jüngsten, die haben ja die Älteren und da sind welche vorweggegangen. Und die Gefahr ist von den Jüngsten, dass sie verzärtelt werden und geschont werden. Das heißt, du kannst das ja noch nicht. Beziehungsweise ist immer jemand da, der die Arbeit macht, der das ja schon kann. Das ist auch eine perfekte, also Sache, wenn man das als Jüngster so lernt, und das lernt man auch schnell, ist immer jemand da, der die Aufgabe übernehmen kann. Und ich bin der Sonnenschein der Familie und der Charmeur. Genau. Jüngste regieren die Welt unter Umständen mit Nettigkeit, wirken lieb und unkompliziert, aber sind da drinne eben auch mitunter sehr schlau. Allerdings erleben sie natürlich, oder es könnte sein, dass sie da eher minderwertig sich fühlen, weil es gibt ja immer welche, die älter und stärker und erfahrener sind, so wie unsere Zweitgeborenen. Es gibt immer, ich bin immer die Kleinste, ich bin immer die Letzte. Und die Größeren, die können schon mehr, die haben schon mehr Talente, die haben mehr Fähigkeiten, die haben vielleicht auch mehr Fertigkeiten. Und es wird erst dann wieder schön, wenn der große Bruder gerade Auto fahren lernt und sie dann kutschieren kann. Aber bis dahin ist es ja ein weiter Weg. Genau, und es könnte passieren, dass die Jüngsten sich nicht wahrgenommen oder eher nicht ernst genommen fühlen, weil die anderen ja immer bessere Gedanken haben und deswegen sich für die Rolle des Familienclowns praktisch entscheiden. Sie haben wir Jüngste, also ich, aber ich, ja, sehr schön. Ja, also es kann sein, ne? Es gibt, sie hat, es kommt niemand mehr nach, hat keine Nachfolger, aber immer viele, die miterziehen und es besser wissen. Auch die Jüngsten könnten getrieben sein von dem Ehrgeiz, andere zu überholen. Ich fand es immer ganz ätzend, wenn die Lehrer A, meinen Namen nicht wussten, mit dem Namen meiner Schwester mich angeredet haben. Heute geht mir das in meinem Kinderchor ganz genauso und ich habe viel mehr Erbarmen für die Lehrer. Aber genau, aber es ist, also dadurch, wenn man sich mal vor Augen hält, was passiert, ne? Man wird dann nicht als die Person wahrgenommen, sondern und dann noch der Satz, na, aber deine Schwester hat das gebracht. Oh, Mann, also. Und die Frage für mich ist ja immer natürlich und heute als Eltern, als Eltern und als Seelsorger und auch als Gemeinde, ehrenamtlicher Gemeindemitarbeiter habe ich solche Sätze. Innerlich denke ich die manchmal noch und fahre, denke so, nee, das ist das Falscheste, was du jetzt sagen kannst. Hab da aber auch irgendwie Erbarmen bekommen, aber es ist ein ganz schlimmer Satz, weil dieser eigene Platz, dieser eigene Wert, den die Person hat, dann völlig übersehen werden. Und das ist bei Jüngsten, könnte das passieren. Das heißt, die Jüngsten können auch verschiedene Schlussfolgerungen daraus ziehen. Häufig ist es die Schlussfolgerungen, denen werde ich schon zeigen. Also ich werde schon sehen, ich werde schon was machen. Und das ist so der Antrieb. Also die Sehnsucht nach Lob und Anerkennung und Bestätigung ist besonders groß. Entweder durch diesen Familienclown oder eben sozusagen eine besondere Fähigkeit, die vorangetrieben wird, um auch wert zu sein. Der Kevin Liemann, das lese ich mal noch vor, ein Zitat, schreibt von jemandem, der jüngster war, der sagt, was auch immer, was ich auch immer tue, es wird nicht wichtig genommen werden. Wenn ich die Schule verlasse, machen sie Examen oder heiraten. Wenn ich das Kolleg abschließen sollte, wird Susi vielleicht gerade ein Baby bekommen und selbst wenn ich sterbe, wird es für meine Familie nichts Neues mehr sein. Niemand wird mehr da sein und dem Beachtung schenken. Ist traurig, aber es steckt also eine Wahrheit drinne für mich, dass die Jüngsten, es gab's alles schon, ja, es ist bei dem Größten guckt man noch, oh ja, toll. Und beim Jüngsten, das haben wir alles schon mal gehabt. Genau. Jo. Beim Gottesbild wären wir auch wieder bei dem, Gott ist fordernd. Also ich muss immer noch mehr machen. Und es gibt ja in meiner Familie auch immer jemand, der mich miterzieht. Und Gott könnte genauso sein. Oder Glaube muss überhaupt Spaß machen, weil ich durch meinen Spaß oder durch mein Clownsein zum Beispiel habe ich ja Erfolg und deswegen muss mein Glaube auch Spaß machen. Allerdings, fatal, die größte Angst ist dann nicht ernst genommen zu werden. Es gibt immer jemand, der kann schon und macht schon und ich bin jetzt auch noch da und werde dann nicht ernst genommen. Und das innere Ziel ist dann, ich will Spaß haben im Leben. Die Arbeit bleibt mir fern, es gibt jemanden, der die schon macht. Aber gleichzeitig, das ist manchmal so eine Logik in Menschen und das ist, finde ich, total spannend. Gleichzeitig haben sie Angst, nicht ernst genommen zu werden, weil es macht ja jemand anders. Wenn ich, also, ja. Und dann, das ist, also so ein Leben ist schon nicht ganz einfach aufzudröseln, das zu erkennen und dann Dinge vielleicht auch anders zu machen. Und im Übrigen, weil ich weiß nicht, was ihr von Märchen haltet. Mir wurden sie vorgelesen als Kind und das fand ich jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ich weiß auch, es gibt Christen, für die ist rotes Tuch. Ich nenne es trotzdem mal mit, wenn man hinguckt in Märchen. Wer ist immer der Sieger? Von der Familienkonstellation her. Das Jüngste. Die reißen es meistens raus. Und das trifft auch wieder mit unserer Erfahrung, die überflügeln dann die. Das ist so das innere Ziel, die anderen zu überflügeln. Genau. Was mache ich als Eltern für die Erziehung? Ganz aufpassen, dass es eine gerechte Arbeitsteilung gibt und dass sich jüngste Kinder nicht immer aus der Verantwortung stehlen. sondern dass sie auch altersgerecht Aufgaben übernehmen und mitmachen und das nicht auf die größeren, die ja vielleicht schneller sind, das ab. Also du kannst das besser oder so, ne? Weil das ist fatal, weil sie wollen ja trotzdem wahrgenommen werden, dann machen sie nichts, weil das ist ja bequem und dann passiert das. Und auch, wie ich so sagte, von meiner Familie her, meine Mutter, die sehr überfordert war dann und natürlich immer die Großen zur Verantwortung gezogen hat, und ich habe schon immer gedacht, naja, ich habe aber auch mit Scheiße gebaut, das ist schon so. Und die Kleinen dürfen dann auch dafür zur Verantwortung gezogen werden, nicht die Großen nur, sondern die eigenen Anteile. Also wir haben so schönes Kirschenspiel gehabt. Wir haben meine Cousins und meine Geschwister, wir haben uns mit Sauerkirschen beworfen. Das fand meine Mutter nicht so toll, weil wir alle weiße T-Shirts anhatten. Ich habe ja auch mitgemacht. Ne? Aber die anderen haben irgendwie damals, weiß ich noch, die Konsequenzen gekriegt. Und Jüngste dürfen auch die Verantwortung für ihre Sache mit übernehmen. Genau. Ja, ich lasse es mal dabei, kann noch viel sagen. Ja. Gucken wir uns jetzt nochmal den einzigen Junge unter Mädchen an. Unterschiedlicher Platz in Geschwisterfolgen, ob das nur Erstgeborener, Zweiter oder Jüngster ist. Hier würden jeweils die entsprechenden Eigenschaften zutreffen. Genau. Aber es können noch Eigenschaften dazukommen, wie zum Beispiel, das habe ich jetzt hier alles mit draufgenommen, mal gucken, dass sie Stammhalter sind. Also das Wunder, oh Wunder, auch wenn in Deutschland vieles abgeschafft wird, ist das, oder wenn man auch nicht mehr von Jungen und Mädchen fast sprechen darf, aber trotzdem ist es noch so, dass der Junge der Stammhalter der Familie ist, das steckt drin. Auch in Deutschland, so erlebe ich das zumindest. Und auch häufig ist es ja noch so, dass die Jungs in der Regel den Namen bei der Heirat behalten. Das heißt, in der Familie kann es sein, dass der Junge bevorzugt wird, weil so dieses Denken da ist durch die Anforderung. Allerdings, das wäre auch noch ein Tipp, wenn man noch frei wäre und noch nie verheiratet wäre, könnte es sein, dass so ein junger Mann ganz ritterlich und geübt mit Frauen umgehen kann, weil der hat es ja gelernt in seiner Familie. Es kann aber auch ganz anders sein, er lässt sich vielleicht auch gerne verwöhnen von den vielen Mütterlichen um sich herum. Also das weiß man nicht, das müsste man prüfen. Also das heißt, entweder Stammhalter, hohe Anforderung und ritterlich mit Frauen, oder wenn es vielleicht noch der Jüngste dazu ist, ist es eher der Prinz, der verwöhnt wird. Was lernen wir für die Erziehung? Ich mache es jetzt mal kurz und schnell. Ich habe es gar nicht mit drauf. Dass man das als Eltern vielleicht auch mal hinguckt, in welche Richtung entwickelt sich das? Oder haben wir zu hohe Erwartungen, weil es der Stammhalter ist? Oder unterfordern wir, weil es der Prinz ist? Das müsste man so checken und jeweils drauf reagieren. Und übrigens bin ich immer noch dafür, dass es hier, wie in allen Familien, liebe Papas, ganz wichtig ist, dass ihr da seid. Und dass ihr für einen Junge auch prägend seid und das männliche Bild vorlebt, hoffentlich in einer guten Art und Weise. Und mir erscheint das in so einer Konstellation, falls sie irgendjemand hat, umso wichtiger. Weil es gibt ja ganz viele Frauen da drinnen. Und wenn der Vater dann nicht da ist, als Vorbild, wird es schwierig. Und ich mache mal noch ganz schnell das einzige Mädchen unter Jungen. Wäre auch wieder zu beachten, an welcher Stelle steht es in der Familie, kommen Eigenschaften vom Erstgeborenen, Zweiten oder Jüngsten. Und dann könnte es passieren, dass es das Mädchen eher zur rechten Hand der Mutter wird, also dass es dort überfordert wird, weil die Jungs vielleicht jetzt eine andere Rolle einnehmen. Und auch hier wieder ist beides möglich, mache ich jetzt im Schnelldurchgang, dass es entweder sehr geübt im Umgang mit Männern ist, also das wäre jetzt für die Frauen wichtig. Nee, für die Männer wichtig, da hätten sie eine Frau, also weil die Frau dann mal sehr geübt ist im Umgang mit Männern, weil sie so viele Brüder hatte. Vielleicht ist er aber auch die Prinzessin, die von ihren Brüdern bewacht wird. Das könnte auch passieren. Und bei beiden Konstellationen ist es wichtig zu wissen, hier in dem Fall, das Kind darf Mädchen sein, darf sich für seine Rolle auch entscheiden. Und wichtig wäre die Frage, überfordere ich ein Mädchen, weil es vielleicht, wenn man noch die Rollen hat, viel im Haushalt hilft oder viel mehr als ein Junge, weiß ich nicht. Das wären die Sachen, die ich euch gern vorstellen wollte. Genau, und dann war die Frage Besonderheiten in der Familienkonstellation. Das ist ja jetzt so das Normale. Hoffentlich heute noch heiratet man oder man lebt in Partnerschaft zusammen, bekommt Kinder und dann entstehen diese Rollen. Aber es gibt Besonderheiten in Familienkonstellationen und ich weiß, dass hier manche das auch so leben, dass Pflegekinder in die Familie kommen, dass Kinder adoptiert werden, dass die Kinder erstmal neue Eltern bekommen, dass die Geschwister neue Geschwister bekommen. Und das bedeutet, die gesamte Konstellation ändert sich. Familienkonstellation ändert sich, Geschwisterkonstellation ändert sich. Eine normale Form heute ist die Patchwork-Familie, wo sich auch Dinge plötzlich zusammenfinden und wo Konstellation völlig durcheinander gewürfelt wird. Da brauche ich keine Beispiele, dann habe ich schon Beispiele, aber das kennt ihr alles. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Personen ausscheiden, warum auch immer, zeitweise oder für immer, freiwillig oder erzwungen durch Trennung, durch Scheidung, durch Tod. Aber auch, das empfinde ich heute auch als sehr aktuell, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo zum Beispiel Väter mal plötzlich für 6 oder 8 Wochen wegreisen und dann wieder da sind und dann wieder wegreisen. Das gab es früher in der Form auch, aber vielleicht weniger. Ich stand mit meinen, da waren die noch relativ klein, am Flughafen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, mein Mann, der ist für ein paar Tage nach Ungarn in die Firma geflogen, aber es waren nur 2 oder 3 Tage. Aber neben mir stand eine Mutter offensichtlich mit ähnlich großen Kindern, die sagte, naja, es ist ja gar nicht schlimm, der Papa kommt ja schon in 6 Wochen aus Dubai wieder. Und da ich so, Mann, aber das ist Alltagssituation. Und das Ding ist, es gibt dann eine Situation, wo die Familie sozusagen, wo alle da sind. Das und es gibt aber eine Situation, wo sich das ändert, wo einer raus ist und dann kommt der wieder und dann ist er wieder weg und das sind ständig Veränderungen, ja, und dann ist das noch dynamischer als eine Familie ohnehin ist, vielleicht durch Neugeburt oder dass große Kinder auch aus dem Haus gehen, aber das ist die Situation. Die Situation für viele Scheidungskinder ist so, dass das Wochenende anders ist als die Woche. Und was machen wir damit? Unsere Welt ist so, ich will das nicht verurteilen, ich will nur aufmerksam machen, dass es das gibt. Was machen wir damit? Und eigentlich bringe ich oder manchmal, oder wenn ich in meinem Beratungszimmer bin, gibt es ein Mobile, das nehme ich aber möglichst nicht ab, weil sich das dann so verheddert auf Reisen, deswegen das Bild. Für mich ist das ein ganz gutes Bild. Wir haben also als Familie ein System, was relativ hoffentlich ausgeglichen ist. Und sobald sich was ändert, müssen alle anderen sich auch ändern. So ist es. Und ich empfinde, dass deswegen schon das so das zur Normalität geworden ist. Scheidungskinder, eine Woche da, eine Woche da. Ich finde es extrem anstrengend für Kinder, nicht weil das jetzt vielleicht so klingt, sondern weil sich ständig das System ändert. Und die müssen sich ständig wieder auspendeln. Und also pendeln im Sinne von, ihr wisst schon, sondern die müssen ständig ihren Platz wieder neu finden. Finde ich extrem schwierig. Müssen wir aber jetzt vielleicht nicht reden. Ich weiß, dass es hier eher vielleicht mit Pflegekindern oder Adoption betrifft. Ich kann von hier aus gar nicht so sehr viel sagen, außer dass wir uns bewusst machen müssen, wenn sich solche Systeme ändern, warum auch immer, es ganz wichtig ist, dass die Familie bzw. die Kinder Zeit bekommen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und ich sag mal so, bei unserer Zeit, in unserer Zeit, in der wir leben, ist alles so schnelllebig. Und es wird so schnell gesagt, nee, jetzt muss ich das Kind doch mal dran gewöhnt haben. Das sage ich immer, nee, weil jedes Kind dort sein Tempo hat. Und wenn ein Ungleichgewicht hergestellt wird oder hergestellt worden ist, ob bewusst oder unbewusst oder ob gewollt oder ungewollt, dann braucht die Familie Zeit. Und zwar jeder Einzelne. Und dann muss man sich für die Kinder, die in das System kommen, und für die Geschwisterkinder, die eine andere Rolle plötzlich einnehmen müssen, Zeit nehmen. Und die dürfen lernen, ihre neue Rolle anzunehmen, vielleicht mit Hilfe. Und ich wünschte, ich weiß es jetzt nie, wie es gehandhabt wird, aber ich wünschte, Familien, die da durchgehen, selbstverständlich in der Supervision, um das miteinander zu bearbeiten oder Beratung oder was auch immer, um das miteinander wiederherzustellen, das Gleichgewicht. Und es gehört unter Umständen auch ein Trauerprozess dazu, ob das nun schon sehr bewusst ist. Ich bin jetzt plötzlich nicht mehr, weiß ich nicht, Erstgeborener oder da ist jetzt noch jemand zwischenreingestellt worden. Da gehören Prozesse dazu und die brauchen Zeit und eventuell braucht es Hilfestellung von außen. Viel mehr kann ich gar nicht sagen, weil das dann sehr individuell ist, was braucht das Kind oder die Familie jetzt ganz im Besonderen. Und zu mir kommen wenig Kinder und Jugendliche. Ich bin eher ausgebildet für Erwachsene und Ehepaare und Paarberatung und so weiter. Aber es kommen Eltern, die dann fragen, mein Kind spinnt zu Hause. Und kein Kind spinnt grundlos zu Hause. Und dann kommen wir ins Reden. Und was das Häufigste ist, dass ich höre, oder ein Kind hatte ich jetzt mal in der Beratung, dass ich erlebe, dass das Kind, dass die Kinder verunsichert sind. Deswegen verhalten die sich so. Und dann sage ich immer, verunsicherte Kinder brauchen Sicherheit. Und unsere Welt macht vor, verunsicherte Kinder nehmen wir und stecken wir es irgendwo hin und dort müssen die dann schon funktionieren. Aber ich glaube, verunsicherte Kinder brauchen Sicherheit und die brauchen die von zu Hause. Und dazu gehört Zeit. Genau, eigentlich war das mein Thema. Allerdings habe ich noch was anzuhängen, wenn ihr noch wollt. Wollt ihr noch 10 Minuten? Die anderen sind schon gegangen, die nicht wollten. Das ist auch in Ordnung. So, Generationsgrenzen ist mir noch eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist und die ich noch hinten ranhängen will. Ich habe noch mal das Genogramm vom Anfang mit dieser Familie. Diesen Ehepaar, das ist jetzt in der Mitte, unten sind die Kinder und es gibt eine Generation gegen oben drüber. Und ich hänge das deswegen mit ran zur Familienkonstellation, gehört das für mich mit dazu. Es ist schön und wichtig, wenn man den Kontakt mit der Familie auch hat. Und wir hatten ganz, ganz viele Jahre meine Schwiegereltern mit im Haus und das war ein Segen. Aber es ist nur dann ein Segen, wenn man das gut lebt. Also wenn man seinen eigenen Platz kennt, wenn man seinen eigenen Platz hat, sowohl in der Geschwisterkonstellation, das bewusst ist, mein Ziel bewusst ist mir, dann kann ich damit gut leben. Und wenn ich das in mehr Generationen auch gut lebe. Und deswegen hänge ich das mit dran. Für mich ist es so, vom Verständnis her, dass jede Generation ihre Aufgabe hat und da kann man bestimmt ganz viele verschiedene Sachen dazu sagen. Ich habe es mal versucht, ganz kurz zu fassen. Unsere Kinder sollten lernen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, zu reifen und erwachsen zu werden. Ganz kurz gesagt, da kann man ganz viel noch dazu sagen, kurz. Die Elterngeneration, die ihr jetzt hier sitzt, eure Aufgabe ist, ich sage es mal so, eure Kinder zu versorgen und fördern, natürlich auch euch um euch kümmern, aber ich sage es jetzt mal im Hinblick auf die Generationen miteinander, sollen ihre Kinder bestätigen, versorgen, zu Erwachsenen werden lassen. Und die Großelterngeneration, die darf natürlich ihr Leben leben, das habe ich jetzt mit aufgeschrieben. Und zwischen den Generationen dürfen sie die Eltern unterstützen, durch Hilfeleistung, vielleicht durch Finanzen, durch Gebet, aber niemals ungefragt. Das Ding ist, dass in unserer Gesellschaft das oft nicht so gelebt wird. Zum einen sind die Großeltern manchmal ganz weit weg. Da gibt es vielleicht keine Vermischung. Aber wenn sie da sind, wird das häufig nicht beachtet. Und genau, und ich sage das deswegen auch nochmal im Zusammenhang mit Geschwisterkonstellation, dass wir auch ihr mit euren kleinen Kindern, möchte ich euch ans Herz legen, zu lernen, dass Kinder ab einem bestimmten Alter selber bestimmen dürfen, nicht im Sinne von, ich darf die Familie dominieren, aber dass sie Entscheidungen treffen, habe ich gesagt. Und liebe Mamas, fangt rechtzeitig an, das zu üben, dass diese Kinder diese Aufgabe haben und dass ihr Wegbegleiter seid und irgendwann euch rausnimmt, nehmen sollt. Auch die Papas. Aber genau. Es gibt eine Grenze zwischen diesen Generationen und die darf nur überschritten werden, wenn zuvor gefragt wird, wenn eine Abmachung besteht, wenn eine Einladung vorliegt. Natürlich bei kleinen Kindern noch nicht, aber immer mehr. Als unsere Große dann anfing so zu pubertieren und trotz Beratungsausbildung, keine Ahnung, habe ich das nie verstanden. Mit 10,5 denkt man auch, ich muss ein bisschen verteidigen, ich habe das wirklich nie gedacht. Und dann sind wir auch zu einer Beratung gegangen, weil ich wusste nicht mehr, wie ich mit meinem wütenden noch Kind umgehen soll. Und dann hat der Berater halt gefragt, was er dann macht. Und er hat sich auch viel zurückgezogen und hat nicht mehr an gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Und dann hieß es, es gibt eine Regel, wie viele Mahlzeiten zusammen, die stellt ihr zusammen auf. Bei uns ist das jetzt nach Corona noch eine mit Pubertät. Aber und dann hat er sein Zimmer. Und jetzt, liebe Mamas, das ist sein Zimmer. Da war der dann 10. Ne? Es ist jetzt noch was anderes, aber da war der dann 10. Ich kann bis heute sehr schlecht in dieses Zimmer gehen. Ich habe dann nur gesagt, wenn das unter deinem Bett anfängt, sich zu bewegen, wird es schwierig. Da sagt der, jetzt machst du mir Angst. Da habe ich gesagt, das war auch meine Absicht. Aber es ist sein Zimmer. Es ist seine Sache. Und ich darf manches noch bestimmen im Haushalt, aber über seine, er trägt die Konsequenzen. Das will ich euch noch mitgeben. Und fangt an, das zu üben, zeitig. Genau, es gibt viele Möglichkeiten, sich einzumischen. Ich will die jetzt nicht mehr alle benennen. Die Großeltern mischen sich ein. Die Eltern mischen sich bei den Kindern ein. Schule ist bei mir, da kann ich auch einen ganzen Tag drüber reden, was gerade nicht läuft mit der Schulpolitik. Ich glaube, wir haben Lehrer, ne? Unter uns. Du bist Grundschullehrerin, ne? Aber was schlecht läuft. Aber ab einem bestimmten Alter dürfen die Kinder das alleine in der Schule hinkriegen. Und sie müssen die Konsequenzen tragen, wenn sie die Hausaufgaben nicht machen. Ich kriege nicht die 1 im Aufsatz. Die kriegen entweder eine 1 oder eine 3 oder eine 4. Das ist ihre Sache. Einmischung. Deswegen zum Thema. Wir reden über Geschwisterkonstellation, was die ausmacht, was Persönlichkeit macht. Einmischung ist immer schlecht und raubt immer den Stand der Kinder. Und umso häufiger das passiert, umso mehr verschwinden die Grenzen, umso weniger kann ein Kind seinen Punkt, seinen Standpunkt finden. Und ich erlebe das in der Beratung, dass ganz häufig die Auslöser für psychische Probleme sind diese Grenzüberschreitung. Nicht unbedingt, dass man vielleicht falsch auf den Platz reagiert hat, wo das Kind steht, aber dass sich diese Generation zu sehr vermischen und dass man Aufgaben übernimmt, die nicht diesen Platz beschreiben. Wenn wir das tun, verhindern wir, dass sich das Kind entwickeln kann, ein Ich-Gefühl entwickeln kann, ich selbst sein kann. Wir zerstören den Selbstwert, wir machen die Kinder abhängig und wir provozieren psychische Störungen und Erkrankungen. Das möchte ich euch noch mitgeben. Breites Thema, kann man dann wieder noch, was heißt das aber dann, die Eltern ehren und so weiter. Ich möchte es einfach aus diesem Punkt heraus sagen, wenn wir schon drüber nachdenken, welchen Stand unsere Kinder in der Familie haben, müssen wir auch darüber nachdenken. Genau, habe ich jetzt sehr abgekürzt, aber war mir wichtig noch. Und als abschließend möchte ich noch mal sagen, ich habe vor vielen, vielen Jahren, als ich selber die Ausbildung gemacht habe, ja auch alle damit genervt. Heute tue ich so im Alltag nicht mehr so viel drüber reden, weil genau, man kann auch damit auch die Leute nerven. Und ich habe dann mal zu einer gesagt, die hatte damals, glaube ich, vielleicht das vierte oder fünfte Kind gekriegt und hatte mit dem zweiten irgendwie ein Problem. Und dann hat die mir das erzählt und dann habe ich so aus meinem, habe ja gerade mein Seminar gemacht, wo ich das gelernt habe, so gesagt, ja, es ist ja aber auch normal. Und da musste ja, vielleicht braucht das ja mal besonders, musste mal besonders hingucken. Und da hat die mir dann gesagt, das ist doch egal, welchen Platz es in der Familie hat. Gott hat das alles so gewollt und da muss man doch nicht drüber nachdenken. Und da habe ich gedacht, recht hat sie ja. Also Gott hat das alles gewollt, egal welche Konstellation. Das will ich damit sagen. In Klammern, diese Frau macht jetzt bei uns Ausbildung am Institut. Auch schön. Aber damals hat man da so ein bisschen Diskussion. Ich weiß das. Gott hat jede Position, jede Konstellation so wie ihr seid, so wie eure Kinder sind, Erstgeburt, Zweite, keine Ahnung, zwischen den Geschlechtern, hat es so gewollt und es ist perfekt für ihn. Und Gott hat kein Problem damit. Ich glaube, er will uns und unsere Kinder segnen. Menschlich gesehen ist es so, dass aber jede Geschwisterposition ihre Stärken und Schwächen hat. Und das zu akzeptieren an uns selber und an unseren Kindern ist, glaube ich, eine Aufgabe. Und es ist eine Aufgabe für uns, unseren Kindern zu helfen, dass wir positive Seiten stärken. Und ich sage nicht, negative Seiten ausradieren, sondern damit zurechtzukommen, weil Stärken und Schwächen zu unserem Leben gehören. Eins meiner Lieblingslobpreislieder, sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, sei du der Mittelpunkt in meiner Stärke. Es gehört bei uns dazu und Gott hat uns so gemacht. Und genau, ah ja, es gibt keine schlechtere oder bessere Konstellation. Keine ist wünschenswerter als die andere. Es ist ein Faktor der Prägung, sicherlich ein wichtiger, weil da so innere Ziele auch oft herrühren. Mit dem Wissen über die Geschwisterkonstellation kann man auch nicht jedes Problem lösen in der Ehe oder Partnerschaft oder Erziehung, aber vielleicht besser verstehen und vielleicht eben doch so manches Problem kann man dadurch lösen. Und für mich ist die entscheidende Frage immer, wozu verhält sich jemand so? Und das Kind verhält sich immer mit einem Ziel und es ist nie böse, sondern es ist, verhält sich so, weil es ein Grundbedürfnis hat und das erreichen will, dass das erfüllt wird. Und das resultiert wiederum aus der Geschwisterkonstellation häufig. Und für mich ist die Frage, was will es denn erreichen? Und macht es auch mal Sinn, dass es das erreichen kann, das Ziel? Und Mangel, der entsteht, weil man eben in dieser Position war oder diese Schlussfolgerung dann gezogen hat, die man gezogen hat, den kann Gott ausfüllen. Und das ist für mich das Wichtigste an meinem Beruf, sonst könnte ich nie machen. Also wir selber mussten aufgrund des Handicaps unserer Tochter auch zu einer Psychologin mit ihr und das war auch gut und hilfreich. Aber die Frage, die sie jetzt mit 14 wieder neu stellt, warum hat Gott mich so gemacht? Warum habe ich dieses Handicap? Und 25 aus meiner Klasse nicht. Und dann kann ich nur sagen, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es ein Ziel mit dir hat und einen Sinn, dass er das so gemacht hat. Und deswegen glaube ich auch, dass es ein Ziel und einen Sinn hat in der Konstellation, in der wir leben, in der eure Kinder leben. Und wenn ein Mangel da ist, kann Gott das ausfüllen. mein Gefühl und meine Erfahrung ist, es lohnt sich mal drauf zu schauen auf die Geschwisterkonstellation. Ich hoffe, euch hat das auch was gebracht heute. Und die Fragen, habe ich mit hinten drauf geschrieben, sind letztlich für mich, welche Charakterzüge bringe ich mit in meine Ehe? In der jeweiligen Position, welche Charakterzüge bringt mein Partner mit? In Freundschaften, im Hauskreis, in der Gemeinde? Und die Fragen für die Erziehung, wo überfordere ich vielleicht mein Kind oder wo unterfordere ich mein Kind? Oder wie kann ich den alltäglichen Kämpfen begegnen mit dem Wissen, was ich habe? Und. Ja, das war's von meiner Seite aus. Nochmal, nicht die Tatsachen bestimmen unser Leben, sondern wie wir sie deuten. Was habe ich noch drauf geschrieben? Und es kann auch alles ganz anders sein. Und mit diesem, wenn ihr jetzt sagt, naja, aber ich bin so ganz anders, als die das von hier vorne gesagt hat, dann ist das so. Dann habt ihr andere Schlussfolgerungen in eurem Leben gezogen und das ist gut und richtig. Vielen Dank.